Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Willkommen zurück bei Schräg im Stall, heute mit einer, ich glaube, man kann schon sagen, Special-Folge. Also sonst beziehen wir uns ja eigentlich immer direkt auf aktuelle Geschehnisse, was ja auch also mir super viel Spaß macht. Aber wir haben uns heute halt mal gedacht, wir gehen das Ganze vielleicht mal so ein bisschen spielerisch an. Als wäre das wie so ein YouTube-Video, wie so ein YouTube-Format. Also jeder von uns darf drei Wünsche äußern, ja. Die er hat, wie quasi Deutschland 2030 aussehen soll. Also angenommen, wir wären jetzt Frau Merkel, also, oder du wärst Bundeskanzler, ich wäre Bundeskanzler, wir dürften auf einmal irgendwie über dieses Land bestimmen.
Du wärst im Grunde wieder Herr Kurz in Österreich. Und ich wäre wie Konrad Adenauer.
Ich weiß nicht, ob ich wieder kurz sein möchte. Naja, auf jeden Fall dürften wir auf einmal, warum auch immer, dürfen wir beide jetzt auf einmal drei Sachen, jeder von uns darf drei Sachen in diesem Land ändern und voranbringen. Und die präsentieren wir heute.
Ja, was ist denn dein größter Wunsch für Deutschland, Fabian?
Ich fand es auch ein bisschen schwierig, weil man muss ja natürlich immer wieder abwägen. Und es gibt viele Dinge, glaube ich, die geändert werden müssen. Aber ist auch jetzt nicht so überraschend, dass ich das fordere. Aber ich denke, es ist eigentlich nur logisch, oder es wäre nur logisch sinnvoll, den Kohleausstieg bis 2030, wir reden ja davon, was 2030 passieren sollte, bis 2030, dass Deutschland aus der Kohle aussteigt.
Jetzt ist es vorgesehen?
2038,
also fast 10 Jahre früher.
Ja, und im europäischen Vergleich ist da Deutschland tatsächlich relativ weit hinten, weil ja viele immer noch sagen, so ja, man muss das aber realistisch angehen und das ist doch auch schon gar nicht so weit weg.
Aber wieso ist es dir so wichtig, Fabian?
Naja, also...
Also damit man auch versteht, warum andere würden sagen, wir wollen die Armut besiegen und du sagst Kohleausstieg.
Es hat tatsächlich ja auch was mit Armut zu tun, im übertragenen Sinne, aber grundsätzlich hat sich auch Deutschland das Ziel gesetzt, die Erderwärmung zu stoppen. Ich meine, da reden ja alle seit Jahren drüber und irgendwie will ja auch niemand, dass es so weitergeht, wie es gerade geht, aber so wirklich tut auch niemand was. Man will sie ja auf mindestens 2, wenn nicht 1,5 Grad runter. Packen. Das schaffen wir aber halt, wie gesagt, nur, wenn wir den Kohleausstieg bis 2030 vorantreiben, weil das weiterhin halt der größte Faktor ist, den wir in Deutschland bewältigen müssen.
Ist das also, jetzt ein Ziel von dir oder sagt auch Friday for Future 2030?
Naja, es hat streng genommen, hat auch die Bundesregierung sich dieses Ziel gesetzt. Also das Blöde ist nur, dass also die Bundesregierung hat sich ein Ziel gesetzt, was sie mit ihrem aktuellen Kurs nicht einhalten kann.
Naja,
und da sind sich nahezu alle Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, einig.
Nee, aber der Ausstieg aus der Braunkohle in der Lausitz, der muss bis 2038 abgeschlossen sein.
Ja, aber das ist zu spät.
Aber deswegen hat die Bundesregierung sich nicht das Ziel früher gesetzt.
Nein, aber die Bundesregierung hat das Ziel, diese Werte, die auch im Pariser Klimaabkommen festgehalten sind, ja weiterhin, also die verfolgen wir ja weiterhin, die haben sie ja nicht aufgegeben.
Aber ist es doch ein wichtiges Ziel.
Genau.
Warum denn? Warum ist es so wichtig, dass du nicht sagst, ich bekämpfe die Armut in Deutschland?
Ja, das will ich ja auch.
Ja, aber nein, nicht auch.
Ja, ja.
Nicht auch, sondern mich interessiert wirklich, warum du das als erstes genannt hast.
Weil es für mich so das Kern, also wir können halt irgendwann nicht mehr, also das klingt immer so utopisch und als würde man jetzt irgendwie in einem Film denken, aber im Endeffekt können wir halt irgendwann nicht mehr wirklich leben, wenn dieser Planet immer heißer wird. Und also das sind ja Dinge, auch natürlich kratzen die enorm die Wirtschaft an und die haben natürlich auch was mit Armut zu tun, aber es ist irgendwann auch einfach für uns nicht mehr möglich.
Also das Überleben des Planeten ist für dich das Zentrale.
Im übertragenen Sinne ist das Schützen der eigenen Rasse, also der menschlichen Rasse, wenn man es so will. Und das halte ich einfach nur für relativ logisch. Und das, ich möchte ja auch, wie gesagt, weil dann alle Leute immer wieder ankommen und sagen...
Du weißt schon, dass 2%, dass Deutschland nur 2% zum CO2-Ausstoß auf dieser Welt beiträgt.
Ja,
und dass die Wahrscheinlichkeit, dass andere Länder bis dahin gar nichts machen, relativ hoch ist.
Ja, aber wir sind ja Vorreiter und wir zeigen ja auch immer ganz gerne mit dem Finger auf andere Länder. Und wenn wir selbst das ja nicht mal hinbekommen, denke ich, haben wir auch nicht das Recht, zum Beispiel China weiterhin so stark zu kritisieren. Man muss ja immer erst vor der eigenen Haustüre kehren. Und ich weiß, dass auch, wie gesagt, gerade Industriestaaten wie China verbrauchen unglaublich viel CO2. Und wenn man sich das grafisch anguckt, dann könnte man schon das Gefühl bekommen, es ist eigentlich relativ egal, was Deutschland macht. Nicht zu vergessen, Deutschland ist deutlich kleiner als China.
Ja, klar.
Und wie gesagt, wir stellen uns immer so unglaublich innovativ und aufgeklärt und wir retten den Klimawandel
Also ich muss dir ehrlich sagen, also ich könnte ja mit deinem Ziel durchaus drüber nachdenken, aber eigentlich die Begründung dafür, die ist mir ein bisschen zu dürr.
Ich kann dir noch mehr Argumente geben.
Nee, eigentlich würde doch wirklich reichen, ich, Fabian, ich will meinen Teil dazu beitragen, dass Deutschland beiträgt, dass der Planet überlebt.
Mhm.
Punkt. Also, das braucht man gar nicht sagen, dass wir noch so innovativ immer tun und so weiter.
Weil du jetzt mit anderen Staaten ankamst. Ich meine nur, es ist, wenn man immer den Finger auf andere richtet, aber selbst es nicht mal schafft, bis 2030 komplett aus der Kohle auszusteigen, ist das schon mutig.
Also die 2%, dass du im Grunde sagst, auch ein David muss seinen Beitrag leisten.
Ja.
Ist ein überzeugendes Argument. Ich fand das übrigens interessant, dass selbst die Chefs der großen Energieriesen langsam davon sprechen, wenn die Randbedingungen bessere und andere sind, dass sie sich einen Ausstieg aus der Kohle auch früher vorstellen können. Das hättest du ja von einem Chef von E.ON oder RWE hättest du das ja vor Jahren überhaupt nicht gehört.
Ja, und ich höre das auch immer noch sehr differenziert. Aber ist auch egal, ich glaube, den Punkt habe ich jetzt klargestellt. Was ist denn dein erster Punkt? Was willst du denn ändern bis 2030 oder im Jahr 2030?
Also ich möchte, dass Deutschland nicht mehr ein so gespaltenes Land ist wie heute.
Mhm.
Und diese Spaltungsprozesse, die gehen ja heute zwischen Ost und West, die gehen heute zwischen den sozial Privilegierten und den sozial nicht Privilegierten oder Schwächeren. Sie gehen zwischen denen, die in diesem Lande schon immer oder ganz lange waren und denen, die relativ frisch in dieses Land gekommen sind. Sie gehen zwischen den sogenannten Reichen und den Armen. Sie gehen zwischen denen, die die Digitalisierung beherrschen und denen, die es nicht beherrschen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Spaltungen ganz weggehen können. Manche sind ja auch ganz hilfreich im Ringen, aber dass sie nicht so tief sind wie heute.
Ja, also ich glaube auch da muss man, also ich stimme dir vollkommen zu und ich glaube, da muss man natürlich aber auch differenzieren. Also natürlich gibt es eine andere Mentalität in einer Stadt wie, sagen wir jetzt mal Dresden im Vergleich zu Köln. So, das ist da sitzen andere Kulturen, da ist die Art wahrscheinlich ein bisschen anders, aber es darf nicht sein, dass zum Beispiel durchschnittlich in Dresden es viel weniger digitalere Jobs gibt als zum Beispiel in NRW allgemein oder in einer Stadt wie Köln.
Also da würde ich jetzt wieder anders argumentieren. Nee,
aber ich finde, die Chancen müssen eigentlich, also
Chancen heißt ja nicht digitale Jobs, sondern Chancen heißt Beispiel, hochwertige Jobs.
Genau, das war, nein, klar. Aber ich kenne viele, auch viele meiner Freunde, die ich mittlerweile habe, kommen aus ostdeutschen Städten und sind eben relativ schnell eigentlich geflohen. Natürlich ist man dann auch so ein bisschen verpönt, immer die Ossis quasi dann zu den Westis rüberlaufen, aber einfach weil sie kaum eine, zum Beispiel wenn du ein krasser Filmemacher werden möchtest, hast du einfach im Osten Deutschlands, in Dresden, viel beschissenere Chancen, als wenn du zum Beispiel nach Berlin, nach München oder
wenn
nach
du Holzfiguren schnitzen möchtest. Ja. Dann hast du in Deutschland viel weniger Chancen im Westen.
Also ich würde, aber welcher junge Mensch will denn Holzfiguren schnitzen?
Langsam. Also ich lass mir das Thema Spaltung nicht so zerreden, wie du das gerade machst. Also das halte ich, weißt du, ich halte es eine ziemlich egoistische Debatte, die du gerade führst.
Nee, Moment mal, ich wollte doch eigentlich
nur... Lass mich bitte ausreden.
Ja.
Du redest auch gerne lange. Okay. Nein, ich habe über die Spaltung in Ost und West gesprochen.
Ja.
Über die Tatsache, dass nur 20% der ostdeutschen Führungskräfte eigentlich Firmen führen im Osten Deutschlands, dass kaum ein ostdeutscher Hochschulpräsident ist. Ich spreche darüber, dass die Ostdeutschen häufig das Gefühl haben, dass die Errungenschaften ihrer demokratischen Revolution eigentlich verloren gegangen sind.
Ja, ich stimme
über solche
zu.
Themen. Also ich möchte nicht die Diskussion führen, wie viel Digitalos haben wir in Dresden und wie viel Digitalos haben wir in Köln.
Ja, aber Entschuldigung, das hängt direkt damit zusammen.
Ja, aber eigentlich müsstest du erkunden wollen, warum es mir wichtig ist. nicht mir deine Meinung aufdrücken.
Okay, warum ist es... Na, ich wollte doch nur sagen, dass ich deinen Standpunkt vollkommen verstehen kann und dass ich die großen Unterschiede sehe.
Ja, aber du hast es im Grunde aus einer ganz engen Perspektive, nur zu sagen, wir sind deine Freunde. Da habe ich mir gedacht, Mensch, der Fabian, der hat das ganze Thema der Spaltung zwischen Ost und West, hat er gar nicht in dieser ganzen Breite erfasst.
Thomas, und du hast nicht erfasst, dass wir einen Generationen-Podcast haben und ich dir lediglich sagen wollte, dass meine Generation auch merkt, dass wir da immer noch große Unterschiede haben. Ja, Happy Birthday. Aber warum interessiert sich das Thema denn so sehr?
Ja, weil eine gespaltene Gesellschaft nicht imstande ist, ihre Probleme zu lösen. Weder auf dem Gebiet der Gesundheit, ne, zu sagen, wir wollen keine Zweiklassenmedizin, noch auf dem Gebiet der Bildung, dass wir da keine Spaltung haben wollen, weder auf dem Gebiet, wie gehen wir mit Nationalismus und Rechtsradikalismus um, bis hin zum Thema der Frage der Integration geflüchteter Menschen.
Ja.
So, und eine gespaltene Gesellschaft hat nicht die Integrationskraft für all diese Unterschiedlichkeit, sondern im Grunde ist es der Respekt vor dem Unterschied, der hilft, dass die Spaltung beendet wird.
Aber ich stimme dir ja vollkommen zu. Ich meine ja auch, ich sehe das einfach auch schon auch bei uns in der jungen Generation, dass eben gewisse Chancen und Perspektiven, alleine wenn du jetzt zum Beispiel in Köln geboren wurdest oder eben halt im Osten Deutschlands, wie gesagt zum Beispiel in Dresden, dass die schon ganz anders sind.
Auch das, ja.
Also wenn du zum Beispiel hier sagst, so hey, ich möchte... weiß nicht, Gründer werden und ich habe ganz große Träume und ich möchte irgendwie Filmemacher werden. Wenn du zum Beispiel, wie gesagt, aus Köln kommst, im besten Fall hat das sogar vielleicht dein Vater auch damals gemacht und sagt, ja, ist doch eine tolle Idee, mein Junge.
Aber wenn du aus Bochum kommst und willst Gründer werden, dann hast du viel schlechtere Chancen als in Leipzig.
Ja, klar, dann tendenziell in ostdeutschen, auch gerade Dörfern und Kleinstädten, hast du es, glaube ich, dann doch oft noch mal ein bisschen schwieriger,
als
wenn du zum Beispiel am Rande von Köln oder Düsseldorf oder auch wenn du in Bochum wohnst. Das Ruhrgebiet hängt ja auch nicht mehr so hinterher.
Ich tue jetzt deinen verengten Generationen-Blickwinkel übernehme ich jetzt und sage, du hast recht, aber mir geht's generell um die großen Spaltungsprozesse in der Gesellschaft.
Okay, aber
was ist denn das zweite Thema?
Weil das Lustige ist, ich habe nämlich gerade gedacht, vielleicht schnappst du mir meinen zweiten Punkt weg.
Welchen denn?
Der könnte in deinem nämlich schon drin sein, aber ich würde ihn gerne noch ein bisschen konkretisieren. Und zwar die Gleichstellung von Frau und Mann, bezogen vor allem auf den Punkt in Führungspositionen. Also man kann, wie gesagt, tausende Podcasts machen, wo man darüber diskutiert, welche Unterschiede es noch in Deutschland zwischen Frauen und Männern gibt und man wird immer wieder in verschiedene Kategorien kommen, aber was mich halt extrem ankotzt, ist, dass halt also faktisch einfach 97% der Führungspositionen in diesem Land Männer sind. Also anders gesprochen, gerade mal 3% der Führungskräfte sind Frauen in einem scheinbar sehr innovativen und gleichgestellten Land.
Aber du weißt schon, dass wenn du über Führungskräfte sprichst, du nicht über die große Zahl der Frauen sprichst, die in Branchen arbeiten, die deutlich weniger verdienen. Also auch da ist es ja schon,
Ja, und es gibt noch, wie gesagt, es gibt ganz viele Felder, gerade bei dem Thema Mann und Frau, aber ich wollte mich jetzt man muss ja so einen Punkt auch ein wenig realistisch formulieren. Also ich halte es auch für realistisch, dass Frauen irgendwann hoffentlich endlich komplett gleichgestellt sind. Aber man muss die Punkte auch mal konkretisieren. Und ein entscheidender Punkt sind halt eben Führungspositionen.
Gibt es
und da in brauchen deinem wir Leben, eine Quote.
Gibt es in deinem Leben ein Erlebnis, das dazu geführt hat, dass du das Thema für so wichtig hältst?
Jetzt nicht direkt persönlich. Ich meine, ich bin ja auch keine Frau. Aber mir ist das schon, also auch wenn ich dann zum Beispiel mit Freundinnen darüber gesprochen habe, was sie für berufliche Perspektiven haben, du hältst dich als Frau in Deutschland und auch in anderen Ländern, aber auch in Deutschland oft gerne mal ein bisschen kleiner. Die Jungs auch schon in der ersten Klasse träumen davon, irgendwie mal der Chef von der Polizei, von einem Polizeirevier zu sein oder wollen, weiß ich nicht, meinetwegen auch der CEO von der Deutschen Telekom werden. Und bei Frauen ist es eher oft so ein etwas zurückgestellter Gedanke. Also klar gibt es viele mutige Frauen oder auch viele, die ganz große Ziele haben. Aber und auch da, weil du mich auch wahrscheinlich dann fragen würdest, wie ich das alles erreichen.
Nee, frage ich dich nicht.
Und das kommt sonst, aber auch, ich will nur sagen, natürlich ist es auch ein Bildungspunkt. Also ich finde, es wird auch in Schulen viel zu wenig darauf eingegangen, dass es eben diese großen Unterschiede gibt. Also man geht im Biologieunterricht mal darauf ein, dass halt Männer da unten was hängen haben und Frauen eben nicht. Aber auf diese soziale Ungerechtigkeit gehst du vielleicht mal in 2 Stunden im Politikunterricht oder halt in Gesellschaftslehre ein. Aber
wenn Frauen jetzt aber sagen würden, mir ist es viel wichtiger, dass ich als Medizinerin oder als Biologin Hervorragendes erreiche für die Menschheit.
Ja.
Also wenn die das Thema Führung überhaupt nicht im Kopf haben, ist es nicht dann genauso wichtig wie das Thema Führung?
Natürlich.
Ist Führung nicht ein altes Thema der Industriegesellschaft?
Nein. Und natürlich stimme ich dir bei dem ersten Punkt zu, aber es gibt ganz viele Frauen, die gerne an der Führungsposition sitzen würden, es aber nicht da wirklich reinschaffen, weil sie entweder relativ schnell rausgemobbt werden und zum Beispiel, also ich meine, du hast ja bei der Telekom, und da muss ich dich ja auch in einer gewissen Form loben, mit daran gearbeitet, dass ihr zumindest, glaube ich, seid.
In einer gewissen Form.
In einer, ja, ihr habt, also ihr seid ja nicht bei 50%. Ich kann ja jetzt nicht sagen, bei der Telekom gibt es genauso viele Frauen in Führungspositionen
du
wie
weißt
Männer.
Ja nicht, du weißt ja nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich noch 2015 dort gewesen wäre. Vielleicht hätte ich ja dann gesagt, von 30 auf 50.
Ja, und man weiß auch nicht, weiß ich nicht, welchen Abschluss ich gemacht hätte, wäre ich damals auf meinem Gymnasium geblieben. Könnte ich jetzt auch sagen, ich hätte bestimmt ein 1-0er-Abi gemacht. Naja, auf jeden Fall, was ich ziemlich, mein Gott, ihr seid bei ich glaube bei 30% und das ist
nicht
knapp
mal ganz, ich glaube bei 27.
Ja, ja, aber auch auf 27% ist, und so traurig das klingt, für ein deutsches Unternehmen unglaublich krass und innovativ. Dabei sollte das, finde ich, in meinen Augen der unterste Wert sein. Und jetzt sage ich dir noch etwas und dann kannst du mit deinem nächsten Punkt weitermachen. Man hat ganz viele Top-Manager in Deutschland. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. 750 Führungskräfte,
ja,
hat man gefragt. Die meisten davon männlich. Und 77% halten es für schwachsinnig, sowas einzuführen, was die Telekom gemacht hat. Also quasi eine Art verpflichtende Quote, dass man dafür sorgt, dass eben Minimum 30 oder 40 oder auch 50% Frauen in der Führung sitzen.
Ja, aber Frösche trocknen doch nicht ihren eigenen Teich aus.
Das heißt aber nicht, dass Männer weiterhin so eine toxische Männlichkeit versprühen müssen. Und
wenn du Jüngere fragst, wie dich,
ja,
oder vielleicht bis Ende 20 oder Anfang 30, da sieht die Welt schon ein bisschen anders aus.
Ja.
Aber wenn du die altgestandenen Herren, die in Macht und Saft sind, fragst, dann haben die doch keine Lust, ihre Macht aufzugeben. Denn das Thema ist nicht nur eine Frage der sozialen Fairness.
Ja.
Es ist auch eine Frage der Machtverteilung.
Mir ist aber diese unglaubliche Macht, die dann meinetwegen da irgendein älterer Mann hat, in dem Fall egal. Ich kann nämlich auch meine Rede jetzt mal abschließen, dann machst du nämlich mit deinem zweiten, ja, Punkt weiter. Aber tatsächlich andere Länder, zum Beispiel Norwegen, aber auch sogar Frankreich, haben eine verpflichtende Quote in der Führung eingeführt mit, da müssen mindestens 40% erfüllt sein. Und es funktioniert. Es beschwert sich eigentlich niemand wirklich darüber. Es gibt keine großen Proteste dagegen. Es läuft. Und ich glaube, es ist auch mal an der Zeit, dass gerade bei dem Thema ein paar Männer mal die Schnauze halten. Um das mal so. Und ich weiß, ich bin auch ein Mann, der gerade darüber redet, aber wenn dann diese, wie gesagt, 750 Top-Manager wurden befragt, 77% davon haben gesagt, nein, sie fühlen sich dann irgendwie durch Frauen bedroht,
ja, klar,
ist in meinen Augen großer Schwachsinn.
Ich glaube, wir sind uns da eigentlich in keinem Punkt konfliktär.
Nee, außer, ich habe ja auch gesagt, du hast ja auch schon früher...
Außer, dass ich glaube, dass Karriere in moderner Zeit viel mehr ist als nur vertikaler Aufstieg. Aber
ja,
das ist eine Diskussion, die führe ich übrigens auch mit den Frauenverbänden, wo ich sage, Führung in modernen Organisationen sieht ja ganz anders aus,
ja,
als im hierarchischen Aufstieg. So, was ich mir wünsche als zweites...
Wir müssen so ein bisschen spurten, sehe ich gerade.
Ja, aber, dann machen, ja, wir vielleicht nur 2 Wünsche.
Nein, komm schnell.
Ja, ah ja, gut. Was ich mir wünsche, ist, dass wir wieder ein Land werden, in dem Menschen nicht nur wünschen, in die Sicherheit des Staates dort einen Beruf zu finden oder in Firmen abhängig beschäftigt zu sein,
mhm,
sondern dass wir ein Land werden, wo das in ordentliche Berufsfelder sind in der Verwaltung und in der Wirtschaft, aber wo mindestens auch ganz viele Menschen sagen, ich bin gern freiberuflich, ich bin gern Gründer, ich bin gern Unternehmer meiner Talente und nicht dieses Thema der Abhängigkeit. was ja dazu führt, dass andere Verantwortung für mein Leben übernehmen, dass das so ausgeprägt ist wie heute.
Also auch in einer gewissen Form mehr Mut für Jobs, die quasi nicht in so einem klassischen Angestelltenverhältnis passieren. Also, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Gründer, Freiberufler,
so Freelancer. Ja, natürlich. Wobei, ich sag mal so,
ja,
es muss ja nicht unbedingt immer nur der Mut sein, sondern vielleicht fängt es schon damit an, dass der Staat Selbstständige nicht schlecht macht.
Ja.
Oder dass der Staat Gründern und Solo-Selbstständigen andere Rahmenbedingungen gibt, sodass das Thema Mut gar nicht so die große Eintrittsschwelle ist, sondern eigentlich auf einer niedrigeren Eintrittsschwelle man sagt, okay, ich spring da mal leichter drüber.
Genau, ich meine also, dass du nicht der mutigste Superhero sein musst, um zu sagen, ich gründe jetzt ein Unternehmen, sondern dass du automatisch einfach ein bisschen mutiger bist in deinen, weil heutzutage, also ich kenne das ja auch noch aus meiner Schulzeit, als ich gesagt habe, ich glaube, ich könnte ganz erfolgreich darin sein, halt eben nicht so einen klassischen Weg zu gehen, da gucke ich auch erstmal jeder schief an und oh nein, und willst du nicht wirklich noch vielleicht was studieren oder machst du zumindest irgendwie eine Ausbildung? Ich glaube, es ist auch eine...
Das seid ihr als Influencer, als Instagrammer...
Ja, bitte werdet nicht Influencer, aber...
Konkurrenzbegrenzung. Ich hab das schon verstanden.
Nein.
Gerne monopolistische Strukturen.
Das ist nicht der Grund, aber...
Das war ja auch eher humoristisch gemeint.
Ja.
Nein, aber natürlich seid ihr auch Vorboten eines neuen Unternehmertums.
Ja.
So sehe ich das auch und das gefällt mir außerordentlich gut. Und ich wünsche mir, dass sozusagen auch in Krisenzeiten deutsche Männer und Frauen nicht nur sagen, ich flüchte mich in die Obhut, sondern ich gründe.
Okay.
In anderen Ländern sind Krisenzeiten eigentlich die heißen Zeiten für Gründung.
Ja.
Und das wünsche ich mir sozusagen als nächsten Schritt gerne auch jetzt, denn Corona wird ja noch nicht so leicht vorbei sein.
Nee, aber unterschreibe ich auch so mit.
Ja.
Und knüpft auch lustigerweise an meinen dritten Punkt an.
Was ist
auch
denn mal ganz der? Ich spicke mal in meinen dritten.
Schon wieder. Ich kann meine Punkte wenigstens auswendig, aber Politiker müssen ja auch immer im Bundestag oft auf ihre Notizen
gucken. Ich habe immer gern Spickzettel.
Genau, ist ja auch in Ordnung.
Du weißt ja, wir haben schon mal drüber gesprochen,
ja, dass ich
mal,
gespickt du hast habe. Gespickt. Ja. Ich fand's...
Du ja auch, oder?
Ich habe einmal. Ja. Ist doch jetzt egal. Ja,
also ich wollte nur, damit die Gleichberechtigung der Waffen da ist.
Ja.
Also auch du brauchst
ich bin auch kein Engel. So, und zwar, du hast jetzt von quasi innovativen Jobs gesprochen und dass man sich mehr trauen sollte, auch zu gründen. Das Thema wurde ja in Corona-Zeiten und ist auch immer wieder stärker diskutiert, aber hat, glaube ich, gerade auch wieder so ein bisschen... an Aufmerksamkeit verloren, aber ich wünsche mir, dass 2030 Pflegekräfte, Ärzte, aber ich rede jetzt nicht vom Chefarzt oder auch nicht vom Arzt, der seine eigene Praxis hat, sondern zum Beispiel die Krankenschwester, der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, allgemein Menschen, die im Altenheim arbeiten, also alles, was mit dem Bereich Pflege zu tun hat, erstens besser bezahlt werden und zweitens auch nicht nur in Krisenzeiten Anerkennung bekommen. Denn Jean-Philipp Kindler, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist ein sehr bekannter Poetry-Slammer aus Deutschland, hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben. Der hat letztens auch ein sehr emotionales Video gemacht, weil ich glaube, seine Schwester ist Pflegerin. Und er hat gesagt, die Menschen haben in Corona-Zeiten applaudiert. Und sich quasi bei den Helden, bei den Pflegern und Pflegerinnen bedankt und sie so dargestellt, als wären sie irgendwie die Avengers oder ich weiß nicht, als seien sie Batman. Das Blöde ist halt nur, bei den Avengers noch bei Batman fragt keiner, was sie verdienen. Und das ist auch egal, weil ein Superheld, da kommt es nicht aufs Einkommen drauf an. Das Blöde ist aber, dass es bei Pfleger und Pflegerinnen eben aufs Einkommen doch ankommt, dass man auch darüber diskutieren muss. Und es war in einer gewissen Form auch schon ein wenig ekelhaft, dass alle dann immer abends das Fenster aufgemacht haben, applaudiert haben, gesagt haben, wie toll das ist, aber eigentlich keiner mal wirklich angepackt hat und gesagt hat, so, wir müssen doch auch jetzt spätestens mal dafür sorgen,
dass also, die ein bisschen zumindest ein bisschen mehr... Würdest du mir noch sagen, wo wir dann einsparen, an welchem Punkt oder...
Ja, ich bin ja
die Reichensteuer.
Nee, ich bin, und dann sagst du wieder, dass ich so ein linker Hund und so ein Kommunist
sei. Nein, überhaupt nicht.
Nee, aber ich
sag dir nur, dass die Reichen dann sagen, dann gehe ich halt weg.
Ja, aber da bin ich ja auch nicht der Experte. Also nicht, dass ich mich jetzt hier aus der Verantwortung in diesem Thema ziehen möchte.
Wenn jemand den Wasserhahn öffnet, muss er ja wissen, woher das Wasser kommt.
Nö. Das finde ich, also es ist offensichtlich, dass Pfleger und Pflegerinnen zu wenig verdienen und es ist offensichtlich, dass in anderen Branchen zu viel verdient wird.
Ja, aber ich lass mich mal was anderes.
Und da gibt es ein Umverteilungsproblem.
Nimm mal das ganze Thema Feuerwehrleute.
Ja.
Na, jetzt haben wir nicht solche Waldbrände wie in Kalifornien, aber du hast natürlich, wenn du monatelange Waldbrände hast in Kalifornien, dann hast du ganz andere Helden der Arbeit.
Ja.
Und die haben dann auch Corona-Krise und haben die Pflegekräfte, die sozusagen das machen. Dann hast du die Müllabfuhr, die möglicherweise in Zeiten der Corona-Krise ganz andere Lasten bewältigen muss, weil der Onlinehandel massiv angewachsen ist.
Ja.
Das heißt, du hast im Grunde in Krisenzeiten relativ, oder du hast die Mutter zu Hause, die neben dem Homeoffice auch noch das Homeschooling machen muss.
Ja.
Ne, weil der Vater sein Homeoffice macht. Altes Rollenstereotyp. So, eigentlich hast du in einer solchen Krise eine Belastung verschiedener Menschengruppen. So, wie gehst du mit dem Thema um? Oder ist es einfach, weil die Medizin so vorgeschoben war?
Nee, es ist einfach der Grund, dass ich mich ja auch in einer gewissen Form spezifizieren muss. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Jobs, die viel mehr Anerkennung, aber auch viel mehr Lohn, um das mal wirklich konkret zu sagen, verdient hätten. Ich wollte das nur jetzt mal konkret und die allgemeine Pflegebranche, das sind auch schon genügend Menschen, die nachher davon profitieren.
Du hast beispielhaft rausgewählt.
Genau, und auch das ist mal wieder, damit du deinen letzten Punkt noch sagen kannst, um das abzuschließen. Es ist toll, dass man diese Menschen auch mit Helden vergleicht und ja, da kann man auch mal applaudieren, aber wie gesagt, es fragt niemals jemand einen Helden, was er verdient und das ist der Unterschied. Bei diesen Menschen geht es um Lohn, diese Menschen müssen Familien ernähren, diese Menschen müssen sich selbst ernähren.
Das wurde schon gefragt.
Es wurde gefragt, aber es wurde nicht wirklich konkret angegangen und was getan wurde, ist nicht ausreichend. Ich hoffe einfach, dass bis 2030 wir nicht mehr hier sitzen müssen und in so einem großen Ausmaße darüber diskutieren müssen, dass die Menschen, die uns am Ende nämlich unseren Arsch retten, auch wirklich fair entlohnt und
nein, die Menschen,
werden.
Die in besonderen, schweren Situationen, ich habe Menschen auch schon den Arsch gerettet. Also ich glaube, wir müssen da schon, dass eine besondere Belastung, die unangemessen wertgeschätzt wird, dass dieses behoben wird.
Ja.
Und da bin ich bei dir.
Ja, auch in anderen Berufen, ich habe es mal auf den Pflegeberuf gebracht, jetzt dein dritter Punkt.
Ja, mein dritter Punkt ist eigentlich, dass ich mir ein Land wünsche, in dem der Roboter oder der Computer oder die künstliche Intelligenz nicht als Jobkiller angesehen wird, sondern als ein Kollege oder als Helfer.
Ja.
Manche würden sogar sagen Diener. Das heißt, dass Menschen irgendwo die Technik nicht als Boss sehen, als Herrscher, sondern als ein Partner in der Bewältigung von Problemen. Und warum glaube ich, dass das wichtig ist? Wenn ich angstgetrieben mit Technik umgehe, dann werde ich Technik ablehnen. Und dann werde ich die Technik auch nicht nutzen können für bessere Ernährung, für längeres Leben, für weniger Hunger auf dieser Welt, für mehr Naturschutz und vieles andere mehr.
Ja.
So, das würde ich mir wünschen, dass wir weniger ein angstgetriebenes Land sind.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu, weil man ja auch immer, also ich meine, den technischen Wandel können wir sowieso nicht mehr aufhalten. Es gab ja auch schon, also bevor es mit den Computern und Handys und ich weiß nicht, was für Geräten losging, hatte man ja auch schon Angst vor der Globalisierung. Und ich denke, das sind einfach, also klar fände ich es manchmal auch in gewissen Punkten ganz cool, wenn wir sogar vielleicht weniger Technik einsetzen würden, aber im Endeffekt ist es das, was uns nachher eigentlich nur noch retten kann. Und
aber
was,
man kann nur dann weniger Technik einsetzen, wenn man die Technik kann.
Ja.
Und dann entscheidet, ich setze weniger ein.
Ja, genau. Und das, also ich meine, ich würde mir auch wünschen, dass ich zum Beispiel weniger am Tag am Handy bin, aber im Endeffekt sind Smartphones eine krasse Errungenschaft des 21. Jahrhunderts und wir können ja nicht mehr zurückgehen, wir können ja nicht mehr in die Steinzeit gehen, wir können ja auch das Rad nicht mehr wegwerfen.
Also insofern gehört zu dem Thema Technikfreude auch das Bewusstsein, wie gehe ich kompetent und souverän mit Technologie um.
Ja, und das Bewusstsein, dass wir uns auch einfach, also sich dagegen zu stellen, das ist wie ein Kampf gegen Windmühlen. Ja,
also, summa summarum, ein weniger gespaltenes Land,
genau,
wünsche ich mir. Ein Land, in dem es mehr Macherinnen und Macher gibt.
Ja.
Und ein Land, in dem weniger Angst vor Technologie da ist.
Ja, und ich schließe mich ja im Endeffekt eigentlich diesen Forderungen an. Natürlich nochmal krasser bezogen auf die Klimapolitik. Ja. Dass wir auch wirklich die Ziele, die wir aufgestellt haben, auch daran festhalten und sie realistisch angehen und nicht einfach nur darüber reden und uns im Hintergrund von irgendwelchen Konzernen.
Nicht wiederholen jetzt.
Punkt zwei, dass... Und das geht ja auch auf deinen Punkt, mit dass wir also soziale Ungerechtigkeit, ja, in dem Bezug bei mir jetzt auf Frauen,
ja,
vor allem angehen. Und Punkt 3, dass eben Jobs, die wichtig für das Überleben der Menschen in diesem Land sind, auch das nachher an Anerkennung und an Lohn bekommen, was ihnen eben zusteht.
Eigentlich zwei Bilder, die beide sehr zukunftsfest sind.
Ja. Ich wollte sagen, also ich finde es auch schön, dass keiner von uns, weiß ich nicht, vielleicht hättest du auch gesagt, du willst das genauso machen wie Putin und 2030 bist du Diktator von... Weiß ja nicht, was in deinem Kopf so vorgeht. Ich bin auch ganz glücklich, dass du es nicht denkst.
Ich schaue mir immer die Top-Instagrammer an, dann denke ich, hoffentlich wird Fabian nicht so.
Ja, also Punkt 4 ist, dass Thomas natürlich Influencer wird 2030. Wenn es mit Politik und Top-Manager-Jobs nicht funktioniert, dann halt eben als TikTok-Star. Meinst du,
dann wird es meine 5. Karriere?
Ja, das ist ja, das läuft ja jetzt schon ganz gut. Deswegen folgt Thomas mal auf TikTok, gebt diesem Podcast gerne eine gute Bewertung. Und schreibt uns mal eure Forderungen. Also gerne, ihr könnt auch nur eine natürlich aufstellen. Ich meine, es ist ja oft auch schwierig, sich jetzt 3 auszudenken. Ihr könnt uns auch 10 schicken. Wir sind mal gespannt, was ihr so denkt oder ob ihr vielleicht auch sogar unsere Forderungen für total schwachsinnig haltet. Vielleicht sehen wir auch gerade ganz wichtige Punkte nicht, weil wir auch so ein bisschen in so einer Bubble denken. Ich glaube aber, dass wir beide, wenn wir quasi an der Macht in Deutschland wären, gar nicht so schlecht für dieses Land wären. Man weiß ja nicht, wie es ausgehen würde, aber...
Also zumindest würden wir ein gutes Foto abgeben.
Erstens das und ihr könnt uns ja auch nochmal schreiben, ob ihr Thomas und mich wählen würdet. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, alle werden Nein sagen. So, und damit tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.